Guten Tag, Frau Pichler.
Hallo.
Palmöl steckt ja nicht nur in Lebensmitteln, sondern beispielsweise auch in Kosmetik, Fleischersatz und Waschmitteln. Seit wann hat Palmöl als Rohstoff eine solche Bedeutung?
Palmöl ist also erstmal für die globale Pflanzenfettproduktion extrem wichtig, also ungefähr ein Drittel der weltweiten Pflanzenölproduktion ist Palmöl. Ich habe hauptsächlich zu Indonesien geforscht. In den 1990er Jahren gab es eine enorme Expansion in Indonesien, Malaysia geht die, also die beiden Länder kontrollieren 90% des globalen Palmölhandels. Das heißt, das sind mit Abstand die allerwichtigsten Anbauländer, von denen wir hier sprechen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass Palmöl das billigste Pflanzenfett weltweit ist. Also es hat sehr hohe Erträge, wenn man das auf den Hektar umrechnet. Und das hat insbesondere in den letzten Jahren auch mit der EU-Richtlinie für Biotreibstoffe zu tun und der Förderung von Biotreibstoffen auch in anderen Ländern. Das heißt, Palmöl ist dementsprechend weltweit enorm wichtig.
Bevor wir auf die sozialen und ökologischen Kosten zu sprechen kommen wollen, noch mal ganz kurz, wo wird Palmöl denn angebaut?
Also Palmöl kommt ursprünglich aus Westafrika, wird aber heute hauptsächlich in zwei Ländern angebaut, nämlich Malaysia und Indonesien. Die beiden Länder kontrollieren etwa 90% des globalen Palmölhandels. Es gibt in letzter Zeit auch viel Expansion in einigen lateinamerikanischen Ländern, beispielsweise in Brasilien und in Teilen Zentralamerikas. Das heißt, es ist eine mehrjährige Pflanze, das wird das ganze Jahr über geerntet. Das geht natürlich nur in tropischen Regionen. Aber das heißt, Indonesien und Malaysia sind mit Abstand die wichtigsten Länder.
Also es ist ein wahnsinnig begehrter Rohstoff und dadurch verschärfen sich soziale und ökologische Probleme in den Anbauländern maßgeblich, nehme ich an.
Die Anbauflächen, das ist wirklich enorm. Die Fläche, die in Indonesien mit Palmöl bepflanzt ist, das ist insgesamt ungefähr so groß wie Ungarn. So kann man sich das ungefähr vorstellen. In Indonesien gab es enorme Expansionsraten, insbesondere von privatwirtschaftlichen Unternehmen, die hier in riesengroßem Stil Palmöl anbauen. Das führt natürlich einerseits dazu, dass sehr viele Regenwälder gerodet werden. Indonesien hatte sehr große Regenwaldvorkommen. Viele würden jetzt sagen, naja, das sind halt dann Palmölplantagen, ist auch grün. Was ist eigentlich das Problem? Das große Problem ist, dass diese Palmölplantagen Monokulturen sind und das ist ein enormes Problem für die Biodiversität. Das heißt, das, was in den letzten Jahren ja immer wieder sehr stark vorgebracht wurde, das Sterben der Orangutans, weil sozusagen der Lebensraum der Orangutans durch das Roden der Regenwälder zerstört wird, ist ein großes Problem. Das heißt, in diesen Plantagen können alle diese Tierarten, Pflanzenarten, die es vorher in Regenwäldern gab, natürlich nicht in der Form leben, wie sie das in Regenwäldern können. Das heißt, die Expansion von Palmöl führt zu einem enormen Verlust an Biodiversität.
Da habe ich nochmal eine Nachfrage. Wenn Greenpeace jetzt Ferrero in Schutz nimmt und sagt, das ist ein verantwortungsvolles Unternehmen im Umgang mit Palmöl, was heißt denn das dann? Rodung ist ja Rodung.
Nachhaltiges Palmöl, das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff und es ist natürlich relativ unklar, was das eigentlich bedeutet. Also in der konkreten Form bedeutet es, das meiste Palmöl, das derzeit als nachhaltiges Palmöl gehandelt wird, zertifiziert ist im Rahmen des RSPO, des Roundtable on Sustainable Palm Oil, also eines runden Tisches für nachhaltiges Palmöl, an dem unterschiedliche Akteure beteiligt sind, vor allem Unternehmen, dort auch NGOs beteiligt. Nachhaltigkeit bedeutet dort vor allem, dass keine Primärregenwälder gerodet werden. Doch dieser Fokus von Nachhaltigkeit alleinig auf die Rodung von Primärwäldern bringt viele Probleme mit sich, weil einerseits ist es so, dass viele dieser Regenwälder ohnehin jetzt schon in der Vergangenheit als gerodet wurden und dass es natürlich die Möglichkeit bietet, dass jetzt ein paar Unternehmen, die nach Europa exportieren, sich diese Flächen aussuchen, wo nicht auf Regenwald, auf abgeholzten Regenwald gepflanzt wird und sagen, wir machen alles richtig und gut. Und die restlichen Unternehmen, die entweder fürs Inland produzieren oder für andere Länder, roden halt dann den Regenwald. Das ist natürlich relativ problematisch. Ist natürlich auch insofern problematisch, als die Rodung von Regenwald, und das habe ich vorher versucht zu betonen, ja nicht das einzige Problem ist. Auch dieses nachhaltige Palmöl kommt aus Monokulturen. Das geht mit einem Verlust an Biodiversität einher. Natürlich werden enorme Mengen an Pestiziden eingesetzt, wie das bei Monokulturen natürlich immer der Fall ist. Und das geht, und das habe ich noch nicht erwähnt, natürlich auch mit vielen sozialen Kosten einher.
Also habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Es ist nichts damit getan, wenn ich sozusagen Palmöl aus einer nachhaltigen Produktion kaufe, sondern damit verschiebt sich das Problem auf Länder bzw. Produzenten, Unternehmen, die das eben nicht tun. Und man verhindert dadurch nicht die Abholzung des Regenwaldes. Man sollte eher auf diesen Rohstoff verzichten. Tatsächlich Nutella-Boykott?
Ich halte wenig vom Boykott einer einzelnen Marke, auch wenn ich Nutella jetzt nicht besonders verteidigen muss. Also es liegt mir nichts daran, Nutella oder Ferrero besonders zu verteidigen, aber ich halte nichts von einzelnen Boykottaufrufen, weil der WWF hat errechnet, dass in ungefähr der Hälfte der Produkte im Supermarkt Palmöl enthalten ist. Das heißt, das ist ja kein Problem, dass ich mit dem Nutella-Boykott in den Griff bekomme. Ja.
Gibt es Alternativen zu Palmöl?
Ich glaube, es ist sicherlich völlig unrealistisch zu sagen, wir nehmen Palmöl aus der Nahrungsmittelkette. Ich glaube, das ist völlig unrealistisch und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das so relevant ist. Was ich relativ interessant finde bei dieser ganzen Nutella-Boykott-Causa ist, dass dieser Aufruf zum Boykott von einer Politikerin, nämlich Ségolène Royal, kommt, die natürlich als Politikerin viele andere Möglichkeiten hätte, Umweltstandards durchzusetzen, Sozialstandards durchzusetzen, arbeitsrechtliche Standards durchzusetzen. Das heißt, hier die Verantwortung von der Politik rein nur auf Konsumenten und Konsumentinnen abzuschieben, finde ich etwas zu einfach. Ich meine, die ganze Problematik mit, ich habe das vorher kurz angesprochen, Palmöl wird nicht zuletzt als Biotreibstoff im Rahmen der EU verwendet und hochsubventioniert. Da laufen derzeit die Verhandlungen, dass sozusagen die Beimischung für Biotreibstoffe zurückgefahren wird. Es gibt derzeit die Biodiesel-Lobby, hat große Gewinne eingefahren. Eigentlich, also wenn man wirklich das tun müsste, das müsste man sofort stoppen. Ich glaube, das wäre auch viel sinnvoller, als jetzt irgendwelche Boykottaufrufe zu starten.
Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, also wieder raus aus Europa, rein in die Anbaugebiete. Ihre These ist ja in Ihrem Buch, dass der Anbau von Palmöl in den Produktionsländern gesellschaftliche und soziale Konflikte verschärft. Wie sieht das aus?
Ja, also ein großes Problem ist, dass die Expansion in diesen Größenordnungen, von denen wir hier sprechen, natürlich nicht konfliktfrei funktioniert. Das heißt, es wird ja immer so getan, als wären das Flächen, die niemand bearbeitet und auf denen niemand wohnt. Das heißt, auch wenn es jetzt nicht darum geht, dass hier Primärregenwälder gerodet werden, dann wird die Expansion von Palmöl vielfach auf Ländereien durchgeführt, wo davor irgendetwas anderes stattgefunden hat. Sei das Subsistenzwirtschaft, sei das Weidewirtschaft, sei das, dass diese Gebiete genutzt wurden zum Jagen oder ähnliches. Das heißt, sehr oft geht mit der Expansion von Palmöl eine implizite oder explizite Vertreibung von Menschen einher und das führt natürlich zu enormen Konflikten. Vielfach gibt es eben Konflikte mit indigenen Gruppen, das heißt mit Menschen, die oftmals keine offiziellen Landtitel für ihre Ländereien haben und da gibt es enorme Probleme. Es gibt natürlich auch enorme arbeitsrechtliche Probleme, also die Arbeiten in der Palmölindustrie sind großteils ganz wenig sozial abgesichert, weil es großteils so Gelegenheits- Jobs sind, die überhaupt nicht mit einer sozialen Absicherung verbunden sind, wo es ganz selten die Möglichkeit der gewerkschaftlichen Organisierung gibt. Und das sind sozusagen riesengroße Probleme, die, wenn die auch nicht wirklich angegangen werden, wenn wir von nachhaltigem Palmöl derzeit sprechen. Also es ist natürlich schon so, dass im Rahmen des RSPO, dieses Zertifizierungsinstruments, gesagt wird, dass nachhaltiges Palmöl nicht auf Flächen angebaut werden darf, wo die Eigentumsverhältnisse nicht klar sind, das heißt, die möglicherweise indigenes Land sind. Aber es gibt ganz viele Beispiele, auch in Indonesien von Leuten vor Ort recherchierte Beispiele, wo diese Expansion trotzdem stattfindet. Eine Frage, die wir uns stellen müssen, die wir uns, glaube ich, auch in Europa stellen müssen und im Rahmen der EU. Also ist ein Landwirtschaftsmodell, das so stark exportorientiert ist, das so stark auf den Handel setzt, wirklich die richtige Ausrichtung? Oder müssen wir uns nicht stärker auch überlegen, welche Pflanzenöle brauchen wir denn für die Produktion unserer Nahrungsmittel, unserer Kosmetika vielleicht? Und wie können wir sicherstellen, dass wir nicht nur auf die Ressourcen anderer Länder greifen?
Statt Nutella-Boykott, wie die französische Umweltministerin ihn kürzlich gefordert hat, ist es wesentlich sinnvoller, die Beimischung von Palmöl in Biotreibstoffe zu stoppen. Das sagt Melanie Pichler. Sie hat ihre Dissertation über die Palmölproduktion in Südostasien geschrieben und arbeitet am Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.